Seitenblicke, ein Podcast vom Kleintheater Luzern für mehr inklusive Perspektiven.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live-Podcast hier im Kleintheater Luzern. Mein Name ist Janine Bürkli, ich leite das Kleintheater. Ich habe ein knallblaues T-Shirt an, lange braune Haare. Jan, wie siehst du heute aus?
Wie ich heute aussehe, ich bin ganz in Blau, sitzend in einem Rollstuhl und bin verantwortlicher Inklusion des Kleintheater Luzerns. Aber um mich soll es eigentlich gar nicht heute so groß gehen, sondern um unsere Gästin. Danke, liebe Anja, bist du heute bei uns?
Danke für die Einladung. Ich sitze heute hier im Leoparden-Schüpp-Rock und habe meinen Afro offen und ich bin eine Leitzkind-schwarze Person. Vielen Dank, Anja, mega schön bist du heute da. Ich habe gelesen, du beschreibst dich ja als Soziologin, Moderatorin, Rassismusexpertin und du bist Autorin von diesem Buch hier, Was ich dir nicht sage. Du steigst im Buch ein mit dem Aufbau des Buchs und du beschreibst, warum du es so geschrieben hast, wie du es geschrieben hast. Da würden wir jetzt gerne direkt einmal eintauchen, damit ihr schon mal einmal einen Abschnitt dieses Buches hört.
Ja, genau, also dann beginne ich gleich. In diesem Buch nehme ich dich mit auf eine Reise durch das komplexe Gewebe von Rassismus, durchzogen von meinen persönlichen Erfahrungen und einer Rückenverletzung, die mich dazu zwang, meinen eigenen Weg der inneren Heilung zu finden. Zu benennen, was nie angemessen benannt wurde, aber dringend angesprochen werden muss, ist keine einfache Aufgabe. Diese Zeilen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Objektivität, denn ich glaube weder an das eine noch an das andere. Sie decken auch nicht alle möglichen Erfahrungen und Formen von Rassismus ab, sondern zeigen einen ausgewählten Teil meiner Erfahrung als Leitzkind schwarze Frau in der Schweiz. Obwohl ich dieses Buch jetzt auf meinem Balkon zu schreiben beginne, verfasse ich die einzelnen Teile bereits mein ganzes Leben lang, in meinem Kopf und in meinem Körper. Sie zusammenzutragen und mich in all dem, in all diesen Worten zu erkennen, ist Teil meiner Heilung. Jedes Kapitel erzählt von einer konkreten, persönlichen Situation, die ins Geflecht von Rassismus eingebettet ist. Nichts davon ist neu, alles wurde schon von so vielen Menschen vor mir erlebt, gesagt, beschrieben und erklärt. An dieser Stelle möchte ich all denjenigen, auf deren Schultern ich stehe, für ihre Arbeit und ihr Durchhaltevermögen danken. Dennoch begegne ich jeden Tag Personen, die sagen, dass sie zum ersten Mal davon hören. Dieses Buch nimmt inhaltlich und formal vielfältige Facetten an und fordert dazu auf, Perspektiven zu überdenken. Auf den folgenden Seiten werde ich dir viel über die Hintergründe erklären, während ich dich auch einlade, einfach meinen Gedanken zu folgen und mir zuzuhören. Ich bin müde, weil das ständige Nicht-Gesehen- und Nicht-Gehört-Werden, das Ignoriert-Werden und zugleich hyper-sichtbar gemacht werden, unglaublich ermüdend ist. Rassismus ist nicht nur das, was ist, sondern auch das, was nicht ist, sowie die Trauer darüber, was sein könnte oder was hätte sein können. In den letzten Jahren habe ich die Fähigkeit entwickelt, erlebten Rassismus strukturell einzuordnen. Und genau darum geht es, um eine Struktur, nicht um Einzelpersonen. Ich spreche in diesem Buch ein Du an. Dieses Du ist nicht immer dieselbe Person, aber du machst immer dasselbe in allen Bereichen meines und deines Lebens. Du reproduzierst Rassismus und bewahrst dir dabei die Selbstwahrnehmung eines guten Menschen. Dieses Du mag dir vielleicht zu persönlich vorkommen, wenn du dich angesprochen fühlst, dann ist das weder absichtlich noch rein zufällig. Es ist weder schlecht noch gut. Es ist einfach. Mit demselben Wort Du, mit dem ich dir die ganzen Themen näher bringe, entpersonalisiere ich sie auch. Es ist nicht relevant, wer genau meine GesprächspartnerInnen, LehrerInnen, FreundInnen, TherapeutInnen oder ÄrztInnen waren oder sind. Alle hätten es sein können. Du hättest es sein können. Das mag an einzelnen Stellen verwirrend sein. Versuche dich dann daran zu erinnern, es spielt keine Rolle, wer dieses Du ist. In diesem Buch erkläre ich dir nicht, was Rassismus ist, sondern was Rassismus macht. Wenn dich das irritiert oder wütend macht, dann empfehle ich dir, eines der zahlreichen Bücher als Vorlektüre zu nehmen, die dir helfen, mit diesen Gefühlen umzugehen und die Rassismus definieren. In den Prozess des Schreibens und Benennens ist eine Einladung eingebettet, sowohl für dich als auch für mich selbst. Mir zuzuhören und zu erkennen, was bisher zwar gefühlt, aber nicht ausgesprochen wurde. Es mag nun etwas schwierig werden. Auf den nächsten Seiten dränge ich dich in die Kategorie Du. Das könnte unangenehm sein, weil du das Recht auf Individualisierung gewöhnt bist, weil du eben nicht dein Leben lang in eine Gruppe gezwängt wurdest. Versuche es auszuhalten.
Vielen Dank für diese erste Lesestelle. Ich möchte sehr gerne dieses Du einmal aufgreifen. Und zwar gibt es ja andere Bücher, die auch ein Du formulieren an die Leserin oder an den Leser. Ich habe hier drei Beispiele mit dabei. Eines ist zum Beispiel Emilia Roark, die kürzlich bei uns zu Gast war. James Baldwin, Ta-Nehisi Coates. Bei all den drei Beispielen ist das Du aber an ein Familienmitglied gerichtet. Bei dir sind die Personen, eben es sind verschiedene Personen, Personen, die Rassismus reproduzieren. Was mich interessieren würde, ist, du bist ja jetzt mit dem Buch schon eine Weile unterwegs. Was sind die Reaktionen darauf?
Ja, also das Du ist tatsächlich stellenweise auch an Personen gerichtet, die in meinem direkten Umfeld sind. Aber die Reaktion ist eigentlich sehr positiv, würde ich sagen. Also viele Menschen fühlen sich natürlich direkt angesprochen und gleich nach der Veröffentlichung wurde ich eigentlich sehr oft kontaktiert von Lesenden, die mir nahestehen oder die mich kennen und die dann meinten, also ich habe mich jetzt da ganz klar wiedererkannt, also ich habe gesehen, dass du von mir schreibst und es war aber nie so. Also ich hatte nie diese eine Person im Hinterkopf, während ich die Zeilen geschrieben habe und das zeigt eigentlich, wie gut, dass es funktioniert als Wort, als Methode, weil die Idee es eben war, zu zeigen, dass alle Rassismus reproduzieren. Und ja, das waren so die ersten Reaktionen und seither finden die Menschen einfach oft, oder die Lesenden, dass sie sich direkt angesprochen fühlen weiterhin und dass das daher eigentlich gut funktioniert. Die Reaktionen von den Verlagen waren ein bisschen anders, die haben wir alle davon abgeraten, das Du drin zu haben, weil es für sie nicht aufging, weil es eben immer wieder andere Personen sind, wie du hast ja gesagt, in diesen Büchern wird eine Person adressiert, das wird dann auch umschrieben oder genannt und bei meinem Buch ist es nicht so. Also man hat bis zum Schluss nicht die Auflösung, wen spreche ich jetzt genau an.
Ein Thema, was du ja auch öfters ansprichst, ist das Thema Arbeit oder eben die Distanz zur der Arbeit, die gar nicht möglich ist, weil das Leben die Arbeit mit inbegriffen hat. Jan, das ist ja ein Thema, mit dem haben wir oft zusammen zu tun gehabt. Möchtest du jetzt schon darüber sprechen oder sollen wir zuerst in die nächste Lesestelle eintauchen?
Nein, kann ich schon. Also ich habe ja für mich als Person nie frei. Also ich werde auch dauernd ableistisch konfrontiert mit Normen, mit Vorstellungen. Und natürlich habe ich frei von der Arbeit des Aktivisten oder des Selbstvertreters, aber dann habe ich auch mich noch dabei und dann kann es dann eben manchmal schon sein, dass ich mir so wirklich manchmal eine Oase wünschen würde, die kann ich dann auch, aber dann auch zu Hause gibt es immer wieder Sachen, die halt eine Küche, auch wenn sie tiefer ist oder sonst Sachen, die man baulich jetzt nicht so machen kann, wo ich mich dann wieder anpassen muss. Also irgendwie werde ich immer mit der Behinderung und des Nichtdenkens konfrontiert, auch wenn ich nicht darüber arbeite oder so. Das ist schon schwierig und da würde es mich wundernehmen, ob du dir die Oasen schaffen konntest, auch als Privatperson, Anja.
Ja, ich kann sehr gut nicht nachvollziehen, also nicht nachleben, was du erlebst, aber so eben dieses Nicht-Frei-Haben mit sich selber und vor allem nicht mit dem Nicht-Gesehen-Werden oder eben hyper-sichtbar gemacht werden. Diese Oasen, ja, ich glaube, in der Familie habe ich diese Oasen, okay, in denen ich mich erholen kann, aber in der Familie schauen wir uns ja dann vielleicht auch mal Filme an oder sprechen über ein Buch oder sehen uns die Zeitungen an und sind ja auch in der Gesellschaft sonst. Also auch dort ist es immer mit drin und für viele POCs ist die Familie auch der Hauptkern der Belastung
wenn es um Rassismus geht. Also auch dort sind die Pausen nicht garantiert. Und mit FreundInnen natürlich gibt es dort Entlastung, ist aber trotzdem, also sind trotzdem nie safe, komplette Safe Spaces. Und kommt ja noch dazu, dass der Rassismus ja auch stark internalisiert ist. Und weil wir keine Pausen von uns selber haben, reproduzieren wir ihn ja selber auch ständig. Ja.
Ist bei mir jetzt auch so. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, ich bin erst jetzt am Punkt, den ich selber an mir sehe, wo ich über mich selber ableistisch denke, mhm, und auch mich immer wieder frage, für was und weshalb habe ich diese Denkmuster. Das bin ich erst jetzt am Aufschlüsseln. Mhm.
Mhm. Ja, das ist ja dann auch schmerzhaft, ja, zu erkennen, oder?
Ja, unbedingt. Und aber auch heilsam irgendwie, mhm, weil man dann trotzdem irgendwo die Luft bekommt, zu schauen, um was geht es, und dann wieder, mhm, vielleicht einen Schritt vorwärts zu machen, zu heilen oder zu schauen, wie man sich selber nicht in diese Nische reindrücken lässt von seinem eigenen Denken.
Mhm. Mhm. Ja. Ja, und deshalb ist es auch so, also dass du im Buch sprichst, auch mit mir selber. Also es gibt eine Stelle, in der ich mit dem Spiegelbild spreche, und dort kommt das Du auch vor.
Ein Beispiel, wo du keine Pause von der Arbeit hast, ist, als du zu einer Bioresonanztherapeutin gehst. Wir hören da gleich mal rein.
Genau, also es gibt dieser Teil, in dem ich, also dieser Teil im Buch, in dem ich über Heilung nachdenke und spreche und aber auch probiere eben zu heilen mit all den Angeboten, die es eben gibt. Und hier bin ich bei der Bioresonanztherapeutin. Das Kapitel heißt Schwarzsein. Ich sitze auf einer Liege in einem hellen Raum. An der Wand hängen zwei vermutlich in einem afrikanischen Land aufgenommene Bilder von schwarzen Kindern. Ein hölzernes Giraffenkunstwerk thront auf einem der Regale. An meinen Beinen kleben Elektroden, die elektromagnetische Signale in meinen Körper schicken, die sogenannte Bioresonanztherapie. Sie beruht auf dem Glauben, dass Krankheiten durch Störungen oder Unstimmigkeiten in den körpereigenen Schwingungen verursacht werden. Während du mit meiner rechten Hand hantierst, atme ich tief ein und aus. Du praktizierst Kinesiologie, eine zusätzliche Therapiemaßnahme, damit mein Rücken vielleicht endlich aufhört zu schreien. Mein Arm lässt sich jetzt, nachdem du eine Blockade gelöst hast, besser biegen. Erfreut legst du ihn ab und sagst: Ich finde das ja sehr spannend, was du machst mit deinem Einsatz gegen Rassismus und so. Aber es ist schon absurd, dass es überhaupt notwendig ist. Das ist in meinem Leben ja so fremd. Ich habe selbst in Afrika gelebt. Ich überlege kurz, ob es sich um einen Test handelt. Können die elektromagnetischen Signale meinen Herzschlag wahrnehmen? Dann öffne ich die Augen, gebe ich von mir und versuche, mich zu entspannen. Du nutzt den vermeintlich idealen Zeitpunkt. Ich erlaube mir die Frage jetzt, wenn ich sie schon mal hier habe. Bei gewissen Dingen weiß man ja wirklich nicht mehr, was man noch sagen darf. Was ist nun also das richtige Wort? Das richtige Wort für was, frage ich. Also ich meine, dass man N-Wort nicht mehr sagen soll, das weiß man ja. Aber was sagst du denn sonst? Du sprichst das N-Wort natürlich aus. Für schwarze Menschen, frage ich genervt. Ja, schwarze Menschen, das ist nichts Schlimmes, sage ich. Kann man also sagen? Kann man, ja. Die Maschine piepst, die Behandlung ist fertig, ich bin es auch. Das war für mich die erste und letzte Sitzung in deiner Praxis. Dein Blick verrät nichts Gutes, als du auf die Auswertung schaust. Du sagst, ich müsse dringend lernen, mich zu entspannen. Ob es denn eine Möglichkeit gäbe, weniger zu arbeiten? Ich setze mich auf und spüre Müdigkeit und Schmerzen in meinem Rücken. Du lächelst noch immer. Wissen Sie, das Problem ist, dass wenn ich mir eine Auszeit nehme und mir eine Therapie gönne, um in Balance zu kommen, dann passiert immer dasselbe, sage ich. Du schaust mich aufmerksam an und fragst, was denn? Ich sitze hier und erkläre Ihnen Rassismus. Ich mache meinen Job und bezahle Sie dafür. Verwirrt schaust du mich an. Deine Augen werden feucht. Hektisch streichst du dir durchs Haar und dann kommt sie. Eine weiße Träne. Sie ist nicht wirklich weiß. Ihr Weißsein ist ein Konzept.
Der Ausdruck White Tears bezieht sich auf die emotionale Reaktion von weißen Personen, wenn sie mit Rassismus, Privilegien oder struktureller Diskriminierung konfrontiert werden. Diese Reaktion kann sich in Empörung, Abwehr, Unbehagen oder eben Tränen äußern. Der Begriff wird verwendet, um darauf hinzuweisen, wie einige Weiße ihre Gefühle über die Erfahrungen rassifizierter Gruppen stellen oder eine Diskussion für ihre Zwecke umzulenken versuchen und benennt entsprechend eine Dynamik. Ich wäre gerne woanders. Warum habe ich nochmals gesagt, was ich beruflich mache? Warum kann ich es nicht einfach sein lassen? Warum sage ich nicht einfach, dass ich Texte über die Liebe oder über Freundinnenschaft schreibe? Das wäre viel einfacher. Darüber, wie schön das Leben ist und dass wir es alle mehr genießen sollten. Aber nun ist es zu spät. Nun ist sie da, die weiße Träne. Wenn ich hier aufhöre, wirst du weinen und ich werde mich entschuldigen und dich trösten müssen. Glauben Sie das wirklich? Fragst du. Das ist kein Glaube, das ist eine Tatsache, sage ich, in der Hoffnung, dass wir das Gespräch nun beenden können. Wenn Sie es den Menschen aber ganz anständig und ruhig erklären würden, dann würden sie das verstehen, sagst du. Ich lächle und nicke. Die anderen, die Menschen. Es geht immer um die anderen, nie um dich. Es geht darum, dass ich anständig und ruhig bleibe. Ich ziehe meine Schuhe an und wir verabschieden uns, wissen dabei beide, dass wir uns nicht wiedersehen. Du wünschst mir alles Gute und betonst nochmal, dass es wirklich spannend sei, was ich mache und dass du viele Leute kennst, die einen Workshop bei mir nötig hätten. Mir ist klar, dass du dich nicht zu dieser Gruppe dazuzählst. Du meinst es gut und trotzdem haben deine Worte keine gute Wirkung. Aber das sage ich dir nicht.
Ich glaube, nur schon dieser Abschnitt zeigt sehr vieles auf. Einerseits genau das, wo wir drüber gesprochen haben, dass ein Raum oder ein Ort, wo du Erholung erwartest, eben nicht das bietet, im Gegenteil. Dann auch, was Sprache mit sich bringt. Genau. Und auch das nächste Thema, da werden wir später auch nochmal drauf eingehen, wie das Individuum sich in einer Struktur verhält und sich oft nicht eben als Teil dieser Struktur versteht. Jan, wie siehst du das? Hast du da Analogien?
Ja, natürlich. Also ich hatte mal eine Therapie in der Physio und dann ging es um, und dann wurde ich durchgeknetet und ich habe eine Muskelbehinderung. Das muss man noch sagen, das wird noch interessant. Und dann fängt die Therapeutin an, mit mir über integrative Schule zu sprechen. Und dann konnte sie plötzlich nicht mehr kneten, weil sie irgendwie gesagt hat, ja, diese Behinderungsform, die kann man halt nicht inkludieren und für das gibt es ja Sonderschulen und so. Und ich habe mir dann überlegt auf der Frage, soll ich jetzt wirklich mit ihr wirklich die Grundstruktur des Schulsystems durchkauen? Eigentlich bin ich ja jetzt da für Physiotherapie. An Physio konnte man gar nicht mehr denken, weil wenn ich nichts gesagt habe, durch meine Behinderung hat eigentlich die schon gesprochen, dass da ich nur noch ein Brett war und sie hat dann so gesagt, ja, aber heute hat die Sitzung nichts gebracht. Und dann nicht so, ja, soll ich jetzt, also ich habe sie dann angesprochen, bist du dann bereit, mit mir wirklich über das System nachzudenken. Ja, nein, für das langt die Sitzung nicht. Dann sage ich eben, dann müssten wir nicht mehr, wenn ich dir hilflos auf dem Schlager ausgeliefert bin, über solche Themen sprechen. Und das haben wir jetzt ganz klar drin, dass ich nur über inklusive oder über Behinderungsthemen mit dir sitzend kommuniziere, weil dann kann ich auch wegfahren. Wenn es so. Nein, aber ich habe mich da total gesehen.
Vor allem ist es eigentlich ein Moment, wo man für eine Leistung bezahlt und dann ist die Situation dann plötzlich umgekehrt. Also eigentlich, du beschreibst ja die Situation, wo du eigentlich jetzt nicht in der Rolle der Patientin bist, sondern Rassismusexpertin. Und das kannst du ja nicht ablegen, offenbar, aber genau, immer wieder dieser Alltag, der dazwischen funkt.
Ja, und ich finde auch, also ich finde es auch immer irgendwie absurd, dass Menschen, die mit Körper arbeiten,
sich dessen so nicht bewusst sind, was denn Worte auch, welchen Einfluss Worte auf die Körper haben, die eben vor ihnen liegen. Und das erlebe ich sehr oft, weil ich gebe oft Weiterbildungen oder Kurse für ganz verschiedene Branchen, unter anderem eben in der Osteopathie, auch Physiotherapie, Osteopathie war gerade letzte Woche. Und das schien für die allermeisten dieser Anwesenden etwas ganz, ganz Neues zu sein, dass Rassismus selbst in der Osteopathie, dass das einen Zusammenhang haben könnte. Und das nicht zu realisieren, ist erstens sehr schädlich für die Person, die da ist, aber es ist ja auch ein Riesenversäumnis, weil also es könnte ja auch dazu beitragen, gewisse Dinge zu lösen oder zur Entspannung zu helfen oder eben, ich würde jetzt nicht sagen zur Heilung, aber das sind ja auch Disuti, wie sagt man, nicht Werkzeuge, aber es sind ja auch Möglichkeiten, um zu helfen. Und dass das gar kein Thema ist und nicht beachtet wird, ist einfach ein komplettes Versäumnis.
Mhm. Und ich habe jetzt wirklich angefangen zu sagen, wenn ich eben über solche Situationen, eben Physio oder sonst irgendwie einfach ausgeliefert bin, zu sagen, über das spreche ich momentan nicht. Mhm. Weil du siehst es ja, also in eben meiner Behinderung gibt es solche Signale, dann kriege ich einfach gar nichts. Und dann können wir das bei einem Kaffee in einem anderen Setting machen, weil ich bin ja jetzt da, wo du die ganze Gewalt eigentlich hast, mit mir Sachen zu machen. Und ich kann mich ja nicht so wehren. Und deshalb habe ich wirklich angefangen zu sagen, ich komme 10 Minuten früher oder so, wenn du mal wirklich etwas wissen willst. Aber nicht, wenn ich bei dir in der Behandlung bin, geht nicht.
Ja, und dann müssen aber die 10 Minuten auch bezahlt
werden. Ja, das kommt dann noch dazu, ja.
Ja, also ich finde, es ist ja dann auch nicht die Aufgabe der Person, die therapiert wird, dann die andere Person aufzuklären, nur weil die es nicht in der Ausbildung gehabt hat oder nichts darüber gelesen oder gelernt hat. Also ich finde das auch schwierig, weil wenn man dann sagt, ja, ich möchte jetzt darüber nicht sprechen, haben wir ja dann auch ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt spreche ich für alle rassifizierten Personen, ja, die jetzt plötzlich alle unsympathisch sind, weil ich nicht darüber sprechen möchte. Ja. Und also, ja, finde ich auch sehr schwierig. Mhm.
Du beschreibst ja damit auch, wie Menschen, die eben nicht in diese gesellschaftliche Norm, die Normgesellschaft passen, wie immer wieder versucht wird, dass sich diese Menschen anpassen, mhm, und eben in diese Position gebracht werden, dass sie mehr leisten müssen, um gleich anerkannt zu werden. Du benutzt irgendwann auch den Begriff, glaube ich, von Superhumans, nur um denselben Grad an Recht auch zu erhalten oder Anerkennung, und dieses immer überkompensieren müssen oder mehr leisten müssen, dass das auch zu Wut führt. Und da würden wir jetzt gerne einmal reinhören, mhm, in die nächste Lesestelle.
Genau, das Kapitel heißt Wut. To be a Negro in this country and to be relatively conscious is to be in a state of rage almost all the time. James Baldwin. Ich liege in der Praxis meiner Lieblingsosteopathin. Seit meinem Totalausfall sind 2 Wochen verstrichen. Sie spricht gerne und ich mag es, bei ihr zu sein. Ich spüre ihre Hände an meinem Rücken und bin unglaublich dankbar, dass sie erkennt, wo ich meine Schmerzen habe. Sie ist bekannt dafür, eher grob zu sein. Sie drückt ihre Finger mit Kraft in die viel zu verspannten Muskeln, genau da, wo ich es kaum aushalten kann. Und obwohl ich fast schreien oder weinen möchte, will ich auch, dass sie weitermacht. Genau da. Sie fährt mit ihren Daumen meinem Psoas entlang, mein ganzer Körper zuckt und eine Träne schießt mir ins Auge. Ich mag es nicht, wenn meine Heilung sanft ist. Meine Schmerzen und Verletzungen sind stark, also möchte ich auch auf eine starke Art geheilt werden. Ich will, dass die Heilung dieselbe Kraft hat, dieselbe Gewalt hat. Ich hasse es, wenn ich zu sanft angefasst werde. Ob ich aus diesem Grund auch Eis bade? Ist das eine Art Droge? Die Osteopathin drückt erneut zu und mir entfernt ein kleiner Schrei. Sie kann es nicht fassen, schüttelt immer wieder den Kopf. Wie so oft fragt sie mich, was ich bloß mache, dass ich so verspannt bin. Ich lächle schief und gebe keine Antwort, versuche darüber nachzudenken. Ich denke an die verschiedenen Konversationen in meinem Alltag, an die vielen Du's, an all die Gewalt. Du fragst mich ständig, warum ich nicht wütend bin.
wie ich alles einfach so hinnehmen und als die Ruhe in Person immer und immer wieder allen dasselbe erklären kann. Ich würde dir gerne sagen, wütend zu sein ist ein Privileg, das ich nicht habe. Lange spürte ich sie gar nicht, die Wut. Ich nahm an, das sei mein Charakter, ich sei einfach eine ruhige, unwütende Person. Außerdem dachte ich, die Wut hätte ohne Sinn keinen Zweck. Sie würde nur dazu führen, dass du mir nicht mehr weiter zuhören würdest. Inzwischen weiß ich, meine Wut wäre immer legitim gewesen. Sie ist legitim. Und ich spüre sie. Sie ist da, ist immer da gewesen. Teile von ihr fließen in diese Zeilen ein. Wobei, es sind eher Tröpfchen. Denn noch immer fällt es mir schwer, die Wut hervorzuholen, sie rauszulassen. Ich habe ihren Platz lokalisiert. Sie sitzt gleich unter meinem Brustkorb. Da hat sie sich tief eingenistet und von dort schlängelt sie sich in meinen ganzen Körper, vor allem in den unteren Rücken. Je mehr ich sie zulasse, desto größer wird sie. Sie treibt mich an, zwingt mich weiterzumachen, nicht aufzugeben. Sie schreit nach meiner Aufmerksamkeit, indem sie sich in mich hineinfrisst, in meine Lungen. So habe ich auch bemerkt, dass sie überhaupt da ist, seit sie mir den Atem nimmt. Es ist ein Teufelskreis. Wenn ich aufhöre, dir die Dinge zu erklären, dann wird meine Wut größer. Doch sie wächst auch dann, wenn ich damit weitermache. Mit jedem ignoranten Wort von dir wird sie größer. Mit jedem Wegsehen, mit jedem Kommentar. Meine Wut drückt Gedanken und Konzepte aus, die du nicht kennst. Sie kann für dich entsprechend nur falsch sein. Ich habe früh gelernt, dass meine Wut keinen Platz hat. An einen Moment kann ich mich noch gut erinnern. Ich muss ungefähr 6 Jahre alt gewesen sein. Ich fühlte mich unfair behandelt und schlug wütend die Tür unseres Kinderzimmers zu. Bald hörte ich die stampfenden Schritte meines Vaters. Ich bereute meinen kleinen Ausbruch und fürchtete mich. Ich sollte nicht wütend sein, das wusste ich. Sollte mich benehmen, ansonsten wurde nämlich mein Vater wütend. Ich öffnete die Tür und tat so, als sei nichts gewesen. Ich hopste an ihm vorbei und ging zu meiner Mutter. Es war einer dieser Tage, an denen sonst nämlich alles so gut war. Die Stimmung war optimistisch, mein Vater hatte gerade einen Dolmetschauftrag erhalten, meine Mutter war zu Hause, die Sonne schien. Das Überspielen meiner Wut funktionierte. Ich lernte in vielen weiteren Situationen, dass meine Wut mir nur schaden würde. Auseinandersetzungen ja, Diskussionen ja, aber schäumende Wut, von der gab es bereits genügend in der Welt. Dieser Glaubenssatz bestätigte sich in meinem Leben immer wieder. Die wütende Schwarze hat wenig bis keine Möglichkeiten. Die beeindruckend ruhige Schwarze hingegen schon. Wenn selbst Nelson Mandela kein Recht auf Wut und Rache hatte, wie könnte meine kleine Wut je als legitim betrachtet werden?
Vielen Dank. Ja, Anja, du beschreibst ja mit der Wut etwas, wie du jetzt gerade vorgelesen hast, als etwas, was auch schaden kann. Wut wird ja oft jetzt in heutigen Diskursen aber auch verwendet, wenn es darum geht, dass die Wut Antrieb verleihen kann. Mhm. Wie spürst du für dich, wann es was ist? Oder wann ist die Wut so viel so, dass sie schadet?
Also ich glaube, es braucht Wut und wie gesagt, es ist auch sehr legitim. Die Frage ist, wer hat das Recht, wütend zu sein, in welchen Räumen? Und dort ist es einfach so, dass Menschen, die von Rassismus betroffen sind, aber beispielsweise auch weiblich sozialisierte Menschen, haben weniger das Recht, wütend zu sein, um trotzdem gehört zu werden oder Platz zu erhalten. Darum ist es eigentlich eher eine individuelle Umgangsmethode, um heute auch hier auf der Bühne sein zu können. Wäre ich die ganze Zeit wütend gewesen, wäre ich heute nicht hier. Mhm. Oder hätte ich die ganze Zeit diese Wut gezeigt. Und ich glaube aber, dass die Wut trotzdem nicht unterdrückt werden sollte, weil sie eben auch Antrieb ist, um Dinge zu ändern. Und die muss dann aber sonst irgendwo rausgelassen werden. Was mir aber auch wichtig war zu zeigen, ist, dass die Wut sich eben auch in den Körper hineinfrisst und was mit dem Körper macht. Also auch wenn wir es wegstecken und wegschieben und versuchen runterzuschlucken, dann geht das eine Weile, aber das Fass füllt sich eben dann doch und das explodiert dann einfach an einer anderen Stelle und bei mir war es der Rücken.
Ja, das Paradoxe ist ja, an einer bisschen weiteren Stelle schreibst du dann, dass je ruhiger du bist, desto mehr Platz räumt dir das Gegenüber ein. Das heißt, das ist ja quasi schon eine mehrfache oder eine doppelte Diskriminierung, dass dir nicht nur der Platz nicht zugestanden wird, sondern dass du da auch noch ruhig bleiben sollst. Mhm. Ja.
Ja, und das ist auch, also ich schreibe von meiner Erfahrung, weil ich das kann, von meiner Erfahrung zu schreiben, aber das sind ja auch kollektive Erfahrungen. Mhm. Also es ist tatsächlich so eben, dass gewisse Menschen ruhig sein müssen. Und mir wurden Aufträge oft gegeben mit der Begründung, weil ich das eben sehr diplomatisch und ruhig und dort schwingt auch dieser Gedanke von zivilisiert und anständig machen würde. Und es gibt ja mehr als 1000 Gründe, um nicht diplomatisch und ruhig und nicht außer sich zu sein. Aber das funktioniert dann eben nicht.
Mhm. Ist mein Lieblingskapitel. So, weil bei mir ist es nicht die Ruhe, sondern bei mir, ich komme viele Aufträge über, weil ich lustig bin. Mhm. Also weil ich so. Mhm. Und langsam fängt es an zu kippen. Also ich bin immer noch lustig, aber ich werde auch ab und zu pointiert wütend. Und da merke ich dann schon, wie auch Menschen mit einer Behinderung das Wütendsein wie abgesprochen wird, weil wir haben schon das Label auch jetzt, oder ich mache jetzt heute einen Lesebrief oder der wird veröffentlicht und ich komme Zuschriften über, ja, das wäre zu tough und dies und das und jenes und ich habe dann, bevor ich den Lesebrief veröffentlicht habe, habe ich schon das Gefühl gehabt, schadet das mir, weil vielleicht, ich greife vielleicht Strukturen an, die mich jetzt eben, weil ich smart und lustig bin für die, das bekomme, wie ist das so? Und ich merke, oder, weil wir auf strukturelle Diskriminierung von unserer Seite oft hinweisen müssen, werden uns oft ja die wütenden Behinderten. Und ich sage immer, wenn ihr uns Anfang an bei Projekten mitdenkt, sind wir weniger wütend oder gar nicht wütend. Aber wir zeigen ja nur, dass wir vergessen gegangen sind. Und dann, ja, aber weißt du, das ist für uns Neuland. Das finde ich auch immer wieder lustig. So. Also lustig und irgendwo auch wieder wütend, dann fahrt mir die Stimme weg. Und dann bin ich immer wieder am Suchen, wie ich eben das kompakt irgendwie schon wütend kann, aber nicht, dass mir die Stimme wegschlägt, weil bei mir ist die Wut im Hals. Dann zerkoje ich und mach und so. Und da bin ich immer noch nicht genau fündig geworden. Aber jetzt merke ich einfach immer wieder, ich muss nicht denen gefallen, ich muss mir gefallen. Und dann kann es halt auch mal wütend sein oder jemand kann sich betüpft fühlen. Ist mir egal.
Das heißt, dein Ventil für Wut ist, dass es auch mal raus
ja, darf. Unbedingt. Ja, unbedingt. Weil sonst platze ich.
Ja, ich habe mir jetzt gerade überlegt, bei schwarzen Männern vor allem ist das ja auch ein Stereotyp, das lustig sein beispielsweise. Und wir bemerken auch, dass es mehr, also Aktivismus im antirassistischen Bereich sind, historisch gesehen waren es oft Männer, die im Vordergrund standen, aber so bei kleiner Community-Arbeit und auch jetzt hier in der Schweiz sind es meistens Frauen. Aber die Männer, die machen das oft eben auch als Comedians. Und dort ist aber eben dann Teil des Humors, ist ja auch immer das Lustigmachen über die eigenen Negativerfahrungen. Und ich glaube, ich schreibe das auch im Buch, dass mir auch mal gesagt wurde, dass mein Job quasi ähnlich wäre wie der eines Comedians, weil ich immer wieder auf der Bühne bin und über meine eigenen dramatischen Erfahrungen quasi spreche. Und das finde ich ja auch, ist auch eine Herausforderung, weil du musst aufklären, sympathisch und nett sein und gleichzeitig auch doch noch ab und zu lustig.
Ja.
Und das ist einfach recht viel.
Ja, und halt auch nicht immer die gleiche Tagesform. Also ja. Das habe ich auch gemerkt, wo ich jetzt in der Öffentlichkeit gestanden bin, weil ich beim Schweizer Fernsehen die Moderation übernommen habe, der Paralympics. Was die Menschen in eine rein interpretieren, ohne dass sie mich kennen und dann ich eben im Stress bin oder keinen Bock habe. Ja, aber du bist doch immer so lustig. Und dann merke ich, ja, nicht, schon, aber nicht immer. Und jetzt kriegst du mich gerade, weil ich diese und diese Nachricht habe. Ich versuche es immer zu erklären, aber manchmal sage ich einfach, hab keinen Bock. Weil was die Person über mich denkt, kann ich begrenzt steuern. Sowohl positiv wie auch negativ.
Wir kommen so zum letzten Drittel bereits von der Lesung und ich würde sehr gerne nochmals auf dieses Du zurückkommen. Das ist ja die Rolle von Personen, die keinen Rassismus erfahren, die ihn reproduzieren. Du beschreibst ja auch oft Reaktionen wie, ja, in der Schweiz gibt es doch keinen Rassismus mehr oder das ist nur gut gemeint. Du gehst auch auf White Silence ein, das heißt, weiße Nicht-Betroffene werden Zeuginnen oder Zeugen von Handlungen, die rassistisch sind, aber unternehmen nichts. Bei der Frage darum, was die Rolle von Nicht-Betroffenen sind, habe ich den Eindruck, hast du auch eine, nicht eine Antwort, aber du beschreibst an einer Stelle, wie wichtig es ist, immer wieder zu fragen, wer erzählt die Geschichte, wer spricht und wer ist vertreten. Das hat mich an den Bechdel-Test erinnert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist, der ist auch bekannt als Sexismus-Test. Der ist von Alison Bechdel, genau. Und sie hat untersucht, wie Frauenrollen in Spielfilmen präsent sind, mit drei Fragen. Und die erste Frage lautet, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Die zweite Frage ist, sprechen sie miteinander? Und die dritte ist, unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Und ich finde das sehr bezeichnend und ich glaube, so etwas wäre doch aber eigentlich auch interessant, intersektional gedacht. Also nicht nur jetzt spezifisch auf Sexismus, sondern wirklich zu beachten, ja, was bedeutet eigentlich Diskriminierung von Menschen, wenn sie eben nicht präsent sind, nicht auftauchen, ergo sind keine Vorbilder da. Mhm. Genau, das ist das, was es bei mir ausgelöst hat.
Mhm. Bei uns, wenn es um Behinderung und Film geht, nur noch gut, bekommen die Schauspielerinnen oft den Oscar, die nicht behindert sind, wenn sie einen Mensch mit Behinderung spielen. Das finde ich dann immer wieder so. Und dem Mensch mit Behinderung wird keine Rolle gegeben. Dann finde ich das immer irgendwo, hat ein Geschmäckli, also ein großes.
Mhm. Ja.
Ja, also ich glaube, also gerade wenn es um Preisverleihungen geht, da könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben. Wem werden Preise verliehen? Wie geht das ab? Finde ich auch immer sehr spannend und ich finde auch diesen Test immer sehr spannend zu machen. Vielleicht nur noch kurz zum Wort Du. Es richtet sich an alle, also auch an direkt betroffene Menschen, aber nicht immer. Und das ist eben das, was ein bisschen kompliziert ist, aber es richtet sich ja eben auch an mich selber oder eben an Menschen, die auch von Rassismus direkt und negativ betroffen sind, weil alle Menschen Rassismus reproduzieren, also auch wir selber. Aber es erleben nicht alle Menschen Rassismus. Das ist aber das ist ein bisschen kompliziert, um da auszuholen. Ich erkläre es in meinem Podcast. Also das ist das eine zum Du, das heißt, ja, ich finde diese Fragen, ich bin jetzt auch an der Übersetzung dann dran ins Französische und mir hat letzte Woche ein Verlag definitiv abgesagt aus Paris, weil er darauf bestanden hat, dass ich ein Kapitel anfügen würde, in dem ich erklären würde, was jetzt weiße Menschen tun könnten gegen Rassismus. Und das ganze Buch geht eigentlich darum, dass ich das nicht machen möchte. Und,
du beschreibst es doch sogar,
oder? Ich beschreibe es. Wir hatten so lange über das Buch diskutiert und ich dachte, okay, wir verstehen uns, alles gut. Und dann kam das und ich war okay, habt ihr es gelesen? darum finde ich, also was ich wirklich sagen kann, ist, ihr müsst meiner Meinung nach diesen Test nicht ständig und nicht auf alle Diskriminierungsformen bezogen machen, wenn ihr euch einen Film anseht, aber es ist eine gute Übung, es immer mal wieder zu tun, also sich immer mal, erstens natürlich Bücher lesen, Podcasts hören, hier hinkommen, sich Leute anhören, die direkt von diesen gesellschaftlichen Formen betroffen sind, aber dann ab und zu eben üben, also ihr werdet keinen perfekten Film finden, der auf alles eingeht und ich glaube, das muss es auch gar nicht unbedingt sein, aber es soll diese Fragen geben und sie sollen gestellt werden und die Filme sollen kritisiert werden und auch zu akzeptieren, dass Kritik nicht unbedingt was Schlechtes ist. Und das versuche ich im Buch zu erklären, also dass es nicht darum geht, perfekte Menschen zu werden, sondern sich halt einfach Fragen zu stellen und Kritik zuzulassen. Mhm. Das wäre eigentlich mein Hauptwunsch, weil und eben nicht davon auszugehen, dass irgendwer alles perfekt oder gut macht. Mhm. Und ich merke das auch, also je länger ich unterwegs bin mit dem Buch, desto unsicherer wird auch das Publikum, und, weil oftmals wissen die Menschen gar nicht mehr, dürfen wir jetzt lachen, sollen wir nicht lachen, weil sonst ist es Humor, sollen wir zuhören oder eben nicht. Also das ist eigentlich nicht das, was ich bezwecken mhm. möchte. Ich möchte einfach kritisieren können und darüber reden und schreiben können. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also ich auch. Also ich habe nicht immer einen Filter eingestellt, weil sonst würde ich, glaube ich, gar nichts mehr machen, wenn ich alles nur noch... enablistische oder strukturell nehmen würde. Aber was ich einfach auch den Menschen mitgeben würde, ist, warum auch nicht einfach das schlechte Gewissen kann ja schon auch da sein, aber man auch nicht immer zu erklären, weshalb man es gemacht hat, sondern einfach mal hinnehmen, mhm. dass ich dich auf etwas hingewiesen habe mhm. und nicht gerade, tut mir leid und so, also einfach mal hinnehmen und vielleicht das nächste Mal besser machen und nicht mit einer Erklärung machen, weshalb, sondern einfach hinnehmen. Das wäre für mich manchmal zu wünschenswert, weil sonst komme ich wieder in eine Diskussion und in eine Rechtfertigung.
Mhm. So. Ja, voll. Hinnehmen und entschuldigen, vielleicht je nachdem.
Ja.
Aber ja, finde ich eigentlich auch gut. Aber das ist ja auch nicht einfach. Also ich muss das auch üben. Ist halt unangenehm, wenn jemand sagt, okay, das war jetzt diskriminierend.
Mhm. Ja.
Du gehst noch auf die Gründe ein, warum sich jemand für Rassismusbetroffene einsetzt. Und ich fand das so ein spannender Satz. Du schreibst an einer Stelle, solange du es hauptsächlich für die anderen tust, verstehst du noch nicht, dass du nicht frei sein kannst, solange wir nicht alle frei sind. Also quasi so dieses Gefühl von, ich helfe jetzt der Person. Mhm. Kannst du noch etwas dazu sagen?
Ja, also was ich unbedingt dazu sagen muss, und ich sage es auch im Buch, dieser Satz, du bist erst frei, solange wir alle frei sind, habe ich nicht erfunden. Also den gibt es schon sehr, sehr, sehr lange von ganz, ganz vielen Denkerinnen und KämpferInnen, wurde der immer wieder wiederholt. Und dort geht es eben darum, eben nicht diese individuelle Ebene zu betrachten. Also ich mache jetzt was Gutes und dann fühle ich mich gut dabei, sondern wir sind alle zusammen in einem System. Und Rassismus, Ableismus, Sexismus, alle diese gesellschaftlichen Formen tragen dazu bei, dass Menschen entmenschlicht werden und wir auf einer Welt, auf einer Erde leben, in der Menschen eben entmenschlicht werden und in der die Natur komplett platt gemacht wird. Das heißt, es hängt alles so stark zusammen, dass wir wirklich verstehen müssen, ich tue es auch für mich. Und das klingt ein bisschen weniger romantisch, aber wir wissen ja auch, dass es so ist, dass Menschen länger dranbleiben an einer Sache, wenn sie es für sich selber tun. Und das zu akzeptieren, ist schon mal ein erster Schritt.
Genau, etwas, was ich auch in dem Zusammenhang mega spannend finde, wenn es darum geht, was die Rolle von Nichtbetroffenen ist, du gehst ja noch auf den Begriff Allyship ein. Was ist ein Ally? Eine verbindete Person, die sich mit einer bestimmten Gruppe solidarisch zeigt. Du sagst aber auch, dass das kein Ist-Zustand ist, sondern ein konstantes Lernen.
Mhm.
Das klingt ja doch auch so ein bisschen anstrengend.
Mhm.
Kannst du das noch ausführen? Was bedeutet das?
Ja, also Antirassismus ist anstrengend. Das ist so. Das ist meistens, wenn die Menschen zu meinen Workshops kommen, gehen sie wahrscheinlich frustriert daraus, als sie reingekommen sind. Es ist einfach Arbeit und wir müssen aktiv was verlernen und das bedeutet was anderes dazu lernen und zu lernen ist anstrengend und das kann ich eigentlich auch gar nicht mehr ausführen.
Mhm.
Es braucht diese Bereitschaft, das zu tun, wenn wir antirassistisch handeln wollen und Antirassismus bedeutet, oder so verwende ich es, dass es bedeutet, dass wir uns aktiv gegen Rassismus einsetzen, also dass wir uns nicht einfach für nicht rassistisch wahrnehmen, sondern dass wir aktiv was dagegen tun.
Mhm.
Und eben, ich sage, es gibt kein Diplom, wir haben es nie komplett erreicht, aber wir können dazulernen und vielleicht was Positives dazu. Rassismus führt ja auch dazu, dass wir ganz, ganz viel nicht mitbekommen, also dass uns ganz viel entgeht, dass uns ganz viele Wissensmöglichkeiten entgehen, aber auch MusikerInnen und sonstige KünstlerInnen entgehen. Und wer antirassistisch unterwegs ist oder dekolonial, lernt einfach auch ganz, ganz viel Neues kennen, das wirklich einfach sehr toll ist und das uns entgeht und auch aktiv weggenommen wurde und immer noch weggenommen wird. Also es macht ganz viele Türen auf, die eben vorher nicht offen waren. Und darum empfehle ich diesen Weg.
Mich hat das eben auch sehr stark an unsere Arbeit erinnert, Jan. Hier im Kleintheater sprechen wir sehr oft davon, dass Inklusion ja nie zu Ende ist. Und genau das mag vielleicht einen frustrierenden Moment in sich haben. Aber ich glaube auch, dass wenn man das mal akzeptiert, dass es ein Prozess ist, der nie zu Ende ist, dann gibt es wiederum eine bestimmte Leichtigkeit, weil man weiß, Menschen ändern sich. Die Gesellschaft ändert sich ständig. Das heißt, es wäre ja auch utopisch gedacht, dass es irgendwann einen Zustand gibt, wo man fertig gelernt hat, weil dann wäre ja, würde sich die Menschheit gar nicht mehr weiterentwickeln.
Ja, und bei mir hat das eine Neugier gekitzelt. Also seit ich jetzt auch verantwortlicher Inklusion bin, also ich bin ja vorher schon aktivistisch unterwegs gewesen für mein Thema Mobilitätsbehinderung und habe so für mich gedacht, das sei das Thema Behinderung, weil es sehr für mich war. Und dann aber auch zu merken, wo wir dann mit dem Beirat, wo andere Behinderungsarten dazukamen und ich dann eben gemerkt habe, hey, da geht so eine große Tür auf und ich muss auch diese Wahrnehmung ernst nehmen und sie schärft auch meine Wahrnehmung, dass eben jemand, der gehörlos ist, eine ganz andere Satzstruktur hat als ich, also muss ich auch meine Mails anpassen. Und jetzt hat mich das so gekriegt, dass ich da einfach auch sage, ich lerne immer, egal für was. Eben nehme das auch hin, wenn man mir etwas sagt, wo ich jetzt nicht gewusst habe, aber es hört nie auf, weil eben, da merkt man dann eben schon, die Schweiz ist ein Checklistenland und die Inklusion, wenn ich gefragt werde, wann werden, hey, haben wir die erreicht, dann sage ich nie. Und dann, ja, aber so sage ich, nein, dann kommt eine neue Bevölkerungsgruppe oder ein neues Bedürfnis an großen Menschentisch und dann geht es wieder um neu auszuwerten, neue Strukturen aufzubauen und deshalb immer zuhören, immer neugierig bleiben, das hilft mir und auch einfach offen durch die Welt gehen und halt auch sich eben also für mich jetzt auch wieder mal Oasen zu schaffen und dann aber auch wieder mit Neugier daran. So mache ich es.
Ja, und ich finde das, was du sagst mit dem Checklistenland, es ist auch etwas sehr Weißes, Dinge unbedingt abschließen zu wollen, sehr Westliches, unbedingt jetzt Dokumente zu haben, die das alles abschließend hinstellen. Und dort ist es auch einfach eine Übung zu sagen, okay, die Dinge sind jetzt vielleicht so und morgen sind sie anders. Mit der Sprache ist es dasselbe. Also wir haben vorhin kurz auch darüber gesprochen, wie übersetzt ihr jetzt das genau, weil ich struggle schon mit dem Wording zwischen Französisch, Deutsch und Englisch, weil das sind unterschiedliche Begriffe und wie wird das jetzt gemacht und das wird sich wieder ändern und ich glaube, auch diese Bereitschaft zu haben, das wird auch, also wird mir zumindest auch oft vorgeworfen, was ist, wenn es denn in 5 Jahren wieder anders ist? Ja. Und dann denke ich, ja, dann sind wir dann vielleicht einen Schritt weiter und dann müssen wir wieder lernen. Ja.
Zumal wir auch lernen, dass Bedürfnisse teilweise widersprüchlich sind oder entgegengesetzt, dass man gar nicht für alle das Gleiche bieten kann oder dass die Menschen komplex sind. Ja. Vielleicht zum Abschluss, Anja, ich habe noch die Frage, du gehst auch einmal ganz kurz noch auf diesen Woke-Wahnsinn ein, also du beschreibst, wie halt auch eine bestimmte Gegenbewegung vielleicht entstanden ist in den letzten Jahren, zunehmend auch, mit zunehmenden faschistischen Zügen auch, nicht nur in Deutschland, eben auch hier in der Schweiz und mich würde interessieren, was gibt dir Hoffnung, wenn du die Entwicklung der letzten Jahre anschaust, trotz diesen Bewegungen?
Ich glaube, Räume wie diese, in den Menschen zusammenkommen, die, die richtig abstimmen werden. ich glaube, ja, wirklich, also das Zusammenkommen, dann Bücher, Geschichten geben mir sehr viel Hoffnung. Es gibt so viele tolle Texte, die geschrieben werden. Viele, es gibt sehr, sehr viele Dinge, die sehr gut laufen, die in die richtige Richtung gehen, für mich in die richtige Richtung, die, die nicht menschenfeindlich unterwegs sind. Und die faschistischen Stimmen sind einfach sehr laut. Sie haben auch eine große Kraft gewonnen. Und darum glaube ich, also wir dürfen einfach nicht aufgeben und wir müssen vielleicht teilweise auch klarer kommunizieren. Und das ist jetzt vielleicht, ich drop jetzt das mal so und das müsste man vielleicht noch ein bisschen auseinandernehmen, aber ich glaube, dass es tatsächlich teilweise verlieren sich gewisse Bewegungen in dem Gedanken, alles richtig machen zu wollen, anstatt vielleicht einfach mal zu machen und dann vielleicht auch Fehler zu machen, damit wir wirklich auch die Stoßkraft kriegen, die von der Gegenseite der Haut einfach kommt und die wirklich da ist und sich wirklich bemerkbar macht. Also als ich das Buch geschrieben habe, ist jetzt 3 Jahre her, dachte ich, dass es vielleicht in 10 Jahren vielleicht nicht mehr so relevant sein würde. Und jetzt habe ich gerade wieder das Gefühl, okay, vielleicht muss ich nochmals eine Version davor schreiben. Also weil die Anrufe, die wir jetzt kriegen in der Agentur, sind viel, viel drastischer rassistisch nochmals, als es das in den letzten paar Jahren der Fall war. Mhm. Also wenn es um Schulen geht oder Firmen. Mhm. Und das macht schon Angst. Mhm.
Das heißt, die Linie von dem, was sagbar ist, hat sich auch leicht verschoben.
Klar verschoben, ja. Mhm.
Spürst du das auch, ja?
Ja, also 100%. Und eben, ich teile das von Anja auch eher im Kleinen, so die Biotope zu stützen und auch zu fordern, wie jetzt der Raum da oder eben, ich habe es vorangesprochen, beim Lesebrief einfach Klarhaltung auch zu zeigen und egal was kommt, ich weiß, dass ich aus mir heraus das geschrieben habe und ich habe es aus einem Grund gemacht und eben auch nicht zu schauen, weil wenn man sich von der großen Gesellschaft zu fest verbiegen lässt, bekommt man eben Rückenschmerzen oder so. Und ich habe da einfach das Gefühl, jetzt geht es um Haltung zeigen und einfach auch das zu stützen, dass die Samen, die gestreut sind, immer noch wachsen, auch wenn vielleicht die anderen Pflanzen zu schnell gedüngt werden und hochschießen. Aber ich möchte die Pflanzen gerne hegen und pflegen.